Schönen guten Abend und herzlich willkommen zu dieser Sendung. Am Mikrofon ist Jutta Schostak. Nach all den höchst unerfreulichen Nachrichten rund um das geplante und wieder ad acta gelegte Stadtmuseum wenden wir uns heute einer äußerst erfreulichen Museumsinstitution zu, deren 100-jähriges in diesem Jahr zu feiern ist, dem Hessischen Landesmuseum Wiesbaden. Und wir freuen uns über unseren Gast im Studio, den Direktor des Museums, Dr. Alexander Klar. Guten Abend, Herr Klar.
Guten Abend.
Im Gegensatz zum Fall Stadtmuseum hat der Architekt Theodor Fischer offenbar damals alles richtig gemacht.
Nicht nur der Architekt, auch die Stadt, das sollte man ja auch betonen. Es ist tatsächlich gebaut worden unter der Regie der Stadt und ist 1912 begonnen und 1915 am 2. Oktober eingeweiht worden. Also erstens ein großer Bau, zweitens in Time und soweit ich den Akten entnehmen kann, auch noch in Budget fertiggestellt. Also eine Glanzleistung Wiesbadens.
Sie feiern das Jubiläum mit einer Kampagne, die heißt 100 Jahre Staunen. Das klingt ja munter. Worüber sollen wir denn staunen?
Ja, eigentlich über alles. Das ist uns aufgefallen, als wir unsere Gästebucheinträge der letzten Jahre mal so durchgegangen sind und festgestellt haben, die Kommentare, die sich am oftesten wiederholen, sind die, wie erstaunt man sei, innerhalb dieses Gebäudes dies oder jenes gefunden zu haben oder überhaupt dies oder das gefunden zu haben, was man nicht erwartet hat. Das Haus sieht ja von außen noch ein wenig unfertig aus, wird zwar jetzt auch nächstes Jahr fertig werden, aber man erwartet erstmal nicht viel und ist dann in der Regel erstaunt über das, was man drinnen vorfindet, natürlich positiv erstaunt, weil das Außen und auch die Art, wie wir auftreten, eher wenig von sich her macht. Daher staunen.
Da gab es diese Bilder zu sehen. Ein Motto für bestimmte Kampagnen, also was man sich angucken soll.
Ja, wir haben uns überlegt, worüber staunt man eigentlich? Wir haben mit einer Agentur aus Wiesbaden, Q, zusammengearbeitet. Da ist die gesamte Belegschaft an zwei Tagen mal von uns durchs Museum geführt worden. Und die haben dann zusammengeschrieben, was sie alles erstaunt hat. Der schönste Spruch, fand ich, ist Asseln so groß wie Katzen. Ja, das gibt es. Es gibt so große Asseln. Und derlei Dinge sind halt etwas, was wir gar nicht mehr so sehen, was aber Außenstehende tatsächlich erleben. Und darüber kamen diese Sprüche zustande. Der Grund, warum wir die Sprüche genommen haben, war, diese Bilder haben wir im Hause genug und wir wollten im Endeffekt so eine Art Kopfkino erzeugen. Wenn man die Sprüche liest, bildet sich erstmal etwas Absonderliches und wir hoffen natürlich auch dann Lust oder Interesse daran herauszufinden, was denn sich hinter den Sprüchen verbirgt. Und ich verbürge mich dafür, dass alle Sprüche eingelöst werden im Hause.
Welche Sprüche sind das noch? Können Sie noch mal ein paar
nennen? Ja, zum Beispiel Ehefrau und Geliebte nebeneinander aufgehängt. Also erstmal ist natürlich dieses nebeneinander aufgehängt eher was in die falsche Richtung führt. Tatsächlich hängt halt in unserem Haus sowohl Jawlenskis Geliebte, Marianne von Werefkin, als auch seine Ehefrau Helene, beide von ihm porträtiert, in schöner Einträchtigkeit, posthum aller nebeneinander aufgehängt.
Lustig.
Ja, und natürlich auch ein bisschen widersinnig. Wir haben auch einen Fisch mit drei Beinen. Das gibt es tatsächlich. Es gibt Fische, die so Tentakel nach unten haben. Die findet man in der naturhistorischen Sammlung. Die Queen in Wiesbaden. Wir haben das Original zwar von Gerhard Richter und nicht die laufende Queen, aber es ist nun tatsächlich so, bei uns hängt die echte Queen. Und da sie von Gerhard Richter ist, auch, wie soll ich sagen, in der Qualität ans Original stark herankommend.
Welche Idee steht hinter den Ausstellungen in diesem Jahr? Gibt es da eine zentrale Idee?
Die zentrale Idee aller unserer Ausstellungen ist, dass sie sich natürlich, würde ich fast sagen, auf die Sammlungen beziehen. Also wir sind ja keine Kunsthalle, sondern wir sind ein Ort, an dem es eine Sammlung gibt. Das versuchen wir auch mit dieser Kampagne herauszuarbeiten. Und wenn wir Ausstellungen machen, dann versuchen diese meistens ein neues Licht auf die Sammlung zu werfen. Wir leihen uns natürlich andere Werke hinzu, die im Kontext der Dinge, die wir besitzen, vielleicht einen neuen Klang erzeugen. Oder aber wir machen Ausstellungen wie etwa jetzt die Eduard-Steinberg-Ausstellung. Das ist eine Schenkung, die wir bekommen haben, erweitert um Leihgaben, weil Eduard Steinberg eben eine neue Nummer am Firmament unserer Wahrnehmung ist. Ein russischer Künstler, der vor allem in den 80er, 90er und frühen 2000er Jahre gearbeitet hat, der in Russland eminent nachgefragt ist und in Westeuropa so gut wie unbekannt. Und wir wollen uns diesem Künstler widmen, weil uns eben auch interessiert, das zu zeigen, was man sonst oder woanders nicht so oft sieht.
Kommen wir mal zu dem Profil des Museums. Wie beschreiben Sie das denn?
Naja, ich denke, das beschreibt sich zuallererst mal übergeordnet. Es ist ein Landesmuseum, das heißt eine Institution mit einer gewissen Fallhöhe. Und das Profil bildet sich eigentlich in jedem Museum selbstverständlich aus den Sammlungen. Also in unserem Fall die große naturhistorische Sammlung mit ihren Verästelungen, die alten Meister, die klassische Moderne und die Moderne und Gegenwart. Und im Endeffekt hat jeder der dafür zuständigen Kuratoren das Recht und die Pflicht, einmal im Jahr eine Ausstellung zu machen, die in irgendeiner Weise sich auf den Sammlungsstrang beziehen. Davon ableiten werden wir auch dann oder kaufen wir auch Bilder. Das heißt also, wir entwickeln die Sammlungen weiter, wo sie stark sind. Ich versuche jetzt keine neuen Stränge aufzumachen, sondern möchte eigentlich an den Punkten, wo wir gut sind, noch besser werden. Das Profil, wenn man so will, ist vorgegeben und muss erweitert werden, weil wir natürlich in einem starken Wettbewerb stehen in Deutschland. Wir haben ja das Glück, aber eben auch die Aufgabe, mit wahnsinnig vielen sehr, sehr guten Institutionen im Wettbewerb zu stehen. Und da ist so ein bisschen meine Strategie in drei Anführungszeichen, unsere Stärken noch weiter herauszuarbeiten. Stichwort Jawlensky, da erwerben wir regelmäßig dazu oder wir lassen uns schenken, wie die schöne Schenkung der Helene von Frank Brabant letztes Jahr. Die klassische Moderne ist also einer der Schwerpunkte. Bei der Moderne und Gegenwart versuchen wir vor allem bei den Amerikanern Minimal und Concept Art neue Sachen hinzuzuerwerben und bei den alten Meistern in der Richtung italienische und holländische Malerei. Das sind also alles Dinge, wo wir schon stark sind, wo wir durch Zuerwerbungen noch stärker werden.
Was sind denn die Schwerpunkte? Was hat denn Wiesbaden, was die anderen nicht haben? Da werden ja immer wieder die Russen genannt. Ist das der Schwerpunkt, den Sie favorisieren oder ist das was ganz anderes?
Nee, ich denke also, Jawlensky ist sicher, da sind wir Weltspitze. Ich glaube, wir sind derzeit die stärkste Jawlensky-Sammlung weltweit. Das ist sinnvoll, da die Stärken herauszuarbeiten, keine Expressionismus-Schau, die Jawlensky zeigt, die nicht irgendwie gierig Blicke auf unsere Sammlung geworfen hätte. Bei den Russen selber, das ist jetzt eben mit dieser Steinberg-Schenkung, die wir angenommen haben, nochmal ein sehr schöner Schwerpunkt russisch, wie soll man sagen, er ist russischer geworden. Wir haben natürlich mit Werefki neben Jawlensky Kabakov, wir haben Goncharova, wir haben Tatlin, da ist Steinberg auch, wie soll man sagen, ein 80 Werke, die dazugekommen sind, eine starke Zutat. Also russisch ja, aber ich würde sagen im Lichtschatten, im Schatten von Jawlensky, aber daneben schon auch die amerikanische Moderne nach dem Zweiten Weltkrieg.
Das ist das, was Wiesbaden hat, was andere nicht haben.
Das hat Volker Rattemeier vor mir aufgebaut und ich denke, da sind wir vielleicht neben den Münchner Museen, also neben der Pinakothek, mit eins der stärksten Häuser. Allein unser Donald Judd ist also was Einzigartiges, auch die große Installation von Kabakov. Das sind alles Dinge, die sind bei uns einmalig. Jetzt ist es immer schwer, mit so Superlativen um sich zu werfen. Eigentlich ist jede anständige Sammlung auf der Welt einmalig, weil sie in dieser Form nur da existiert, wo sie ist. Das ist wie die Werke selber. Es gibt halt lauter Unikate. Insofern würde ich jetzt ein bisschen, das wird verzweifelt so verlangt, dass man etwas ganz, ganz, ganz Besonderes ist. Wir sind eine sehr, sehr gute Sammlung in Hessens Hauptstadt und ich denke hin und wieder tatsächlich so an der Weltspitze, dass es auch lohnt, aufmerksam zu werden. Man sollte auch, glaube ich, ein bisschen sparsam umgehen mit solchen Dingen.
Ja, das sollte ja auch ausreichen. Und man braucht ja nicht immer höher, schneller, weiter. Ja? Können Sie vielleicht mal kurz skizzieren, also für längere Ausführungen, Sie könnten ohne Mühe darüber eine Stunde referieren, aber im Hinblick auf die, nein, im, nicht im Hinblick, im Rückblick auf die 100 Jahre, können Sie kurz skizzieren, welche Aufgaben früher ein Museum hatte und wie heute ein Museum des 21. Jahrhunderts aussieht? Also gibt es da jetzt Prinzipien? Kann man das so ganz klar sagen?
Ich glaube, das drückt sich in dem Bau ganz schön aus, wie das Prinzip um 1912, 15 war. Wenn man unsere Treppe hinauf sieht, eine sehr steile Treppe, nicht eben das, was man so für alle Bevölkerungsteile gleichermaßen offen nennt, also mit dem Rollstuhl kommt man da nicht rein. Das war so dieser Gedankengang, man muss sich das auch erarbeiten, per aspera ad astra hinauf die Treppe, schön steil, dass man schwitzend am Olymp ankommt. Das würde man heute so nicht mehr machen. Also Gegenwartsmuseen sind mit Rampen barrierefrei, geradeaus herein, großer Eingang. Bei uns empfängt dann ein relativ dunkles Oktogon. Also diese weihevolle Stimmung, die Aura der Kultur ausdrücken sollte. Ich glaube, das ist ein bisschen diesem schönen englischen Begriff von Accessibility gewichen, Zugänglichkeit für alle. Das ist eigentlich ein wesentlicher Unterschied, aber gleichzeitig versuchen wir die Aura, die dieser Fischerbau ausdrückt, doch zu wahren, denn bei uns wird nicht irgendwie ein fröhlicher Unsinn gemacht. Das machen wir draußen mit Werbung, weil Marketing natürlich, wenn fröhlicher Unsinn kommt, einfach besser an. Aber innen drin haben wir die Aura, haben wir die Ruhe. Bei uns wird nicht laut geschrien, getobt, außer es ist eine Performance und dann ist es aufregend, weil es in dem sozusagen Kontrast zu dem sonst sehr ruhigen Ambiente ist. Also der Theodor Fischer hat ein Haus gebaut für das Bildungsbürgertum und wir versuchen heute, dass alle Bildungsbürger sein können. Und das heißt, man sollte die Schwelle niedriger setzen, man sollte auffordernd sein, kommt herein. Und das wollen wir eben auch mit diesen Sammlungsbewerbungen ausdrücken. Kommt herein, es ist euer Steuergeld, was hier an den Wänden hängt, nehmt es in Besitz, schaut es euch an. Und wir wollen eigentlich auch längerfristig sehen, dass wir vielleicht auch mal Eintrittsfreiheit gewähren können, um auch noch diese Schwelle abzubauen, die vielleicht beim einen oder anderen noch da ist.
Das wäre ganz prima und eine sehr schöne Vorname. Gleich kommen wir zu der Frage, wie man heute welche Inhalte ans Publikum bringt. Zuvor aber eine kleine Pause und Musik und dazu gleich ein Hinweis. Im Rahmen der Maifestspiele gastiert der Sänger Christian Gerhaher mit einem Malerliederabend im Staatstheater Wiesbaden. Auf dem Programm stehen Lieder eines fahrenden Gesellen, Lieder aus des Knaben Wunderhorn und Kindertutenlieder. Hören Sie Christian Gerhaher mit einem Lied von Gustav Mahler, ging heute Morgen übers Feld. Der Liederabend findet am 14. Mai im Staatstheater Wiesbaden statt. Und wer mehr wissen will über den Sänger, seinen Werdegang, seine Einstellung zur Musik, über seine Lieblingskomponisten, dem sei das vor kurzem erschienene Buch empfohlen, Christian Gerhaher, halb Worte sind's, halb Melodie, Gespräche mit Vera Bauer, sehr lesenswert. Hier ist Radio Rheinwelle 92,5 mit der Blauen Stunde und unserem heutigen Gast Alexander Klar. Herr Klar, als Museumsdirektor ist man nicht nur zuständig für Inhalte, sondern auch dafür, wie man die Inhalte an das Publikum bringt, vor allen Dingen an das junge Publikum. Wie kann das denn gelingen?
Eine schwierige Frage. Wenn man die so einfach beantworten könnte, wäre wahrscheinlich ein Stein des Weisen gefunden. Ich denke, indem man einfach genau die Bedürfnisse seiner Zielgruppe studiert und dann sich die Schnittmenge sucht mit den Bedürfnissen der Inhalte, die man hat, denn es sind natürlich zwei Transportrichtungen. Das eine ist, wir können nicht jeden Quatsch vor einem Bild machen, damit alle vor dem Bild stehen. Gleichzeitig kann das Bild nicht einfach da hängen, unerklärt, ungesehen. Dann wäre es auch wertlos. Das heißt, wir suchen in der Regel das Format, das dem Bild gerecht wird und wiederum dem Empfänger gerecht wird. Das heißt, Kinder sind jetzt kein Problem. Kinder sind per se neugierig. Kinder kennen keine Schwellenangst. Kinder sind eigentlich fast die leichteste Zielgruppe. Kinder kriegen von ihren Eltern gesagt, du bist um 10 da, dann sind sie da. Schwieriger ist eigentlich für mich zum Beispiel die Gruppe Geschäftsmann zwischen 35 und 55. Ganz üble Gesellen, so wie ich. Die sind sehr mit Karriere und anderen Dingen beschäftigt. Und der schönste Spruch, den mir einer mal getan hat, während einer Veranstaltung, die nicht mit dem Museum zu tun hatte, sondern ein festlicher Empfang war, der sagte so schön, meine Frau sagt seit 2 Jahren, ich sollte mal ins Museum gehen und ich habe es nie geschafft. Bin ich froh, dass ich jetzt da bin. Das, in dieser Naivität ist das natürlich ganz fantastisch und gleichzeitig denkt man sich, dass jemand die Schutzpe hat, sowas einfach so zu sagen und nicht peinlich berührt ist, wundert einen schon. Und dass es die Frau sein muss, der mir es erklärt. Das aber wiederum zeigt auch wieder unsere Lieblingszielgruppe oder diejenigen, die am interessantesten sind, es sind Frauen. Also Frauen sind offensichtlich der Kunst so affin, dass sie dann auch hingehen. Das kriegen Männer halt nicht hin.
Die lesen ja auch mehr im Allgemeinen. Das sind die Leserinnen.
Vielleicht sind das die Zusammenhänge, die wir nicht sehen wollen. Ja. Komischerweise arbeiten die meisten Arbeitenden sind Männer und die meisten Sehenden sind Frauen. Das ist eine Disproportion, an der man noch was tun könnte.
Ja, trotzdem, möchten Sie denn diese Menschen, diese Männer ins Museum bekommen? Und haben Sie da schon Einfälle? Sind das dann Sonderschauen, die dann besonders gut funktionieren?
Ja, also die einfachste Rezeptur ist ein Blockbuster, also eine große Ausstellung mit bekannten Namen. Dann ist die Bude voll. Wir hatten letztes Jahr Horizont Jawlensky, da war von Cézanne über Gauguin alles, was die Seele brauchte. Das ist vorhersagbar, man muss ein bisschen Geld investieren, dann hat man seine 60.000 Besucher. Wenn man die Schirn ist, hat man seine 180.000 Besucher. Das ist dann der Unterschied zwischen Frankfurt und Wiesbaden. Das Problem sind eher so Ausstellungen wie, nehmen wir mal den Eduard Steinberg. Was wir ja wollen, ist Leuten etwas Unbekanntes zeigen und zu den Dingen, an denen man als Kunsthistoriker immer so ein bisschen verzweifelt ist, den Cézanne und den Monet, den hat man doch echt schon gesehen. Wieso rennt man dann wie bescheuert, sich das nochmal anzusehen, wenn man woanders etwas sehen kann, was man noch nie gesehen hat? Und das ist etwas, woran man wirklich ein bisschen verzweifelt, was für einen Aufwand man treiben muss, um jemanden einen Steinberg nahezubringen, gemessen an dem geringen Aufwand, den man für ein Hundertwasser tun muss. Und das sind so Sachen, wo man sich fragt, wie viel möchte man eigentlich vermitteln und ab welchem Punkt sagt man zerknirscht, naja, wir sind halt ein bisschen Elite und für uns interessieren sich Leute mit einem höheren Anspruch als für das, wo die Massen hinrennen.
Ist das dann eine Frage wieder des Marketings oder der Ehefrauen?
Beides. Und der Punkt ist halt, viele Leute reagieren nur auf großes Marketing. Ich denke, das Städel-Museum ist vor allem deswegen berühmt zurzeit, weil es so gigantisches Marketing macht. Wenn man dann fragt, was ist eigentlich drin im Städel, dann beginnt das Hüsteln. Das ist der Punkt, der mich so ein bisschen abschreckt. Ich denke, ich würde gerne, dass man ins Museum kommt, weil man bestimmte Erlebnisse da haben möchte. Und vielleicht nicht primär wegen der Schauen, sondern man sagt, dieses eine Sorte von Lebens- oder Gefühl, was man hat, was man immer im Museum Wiesbaden bekommt. Man kann also hingehen, da ist eine bestimmte Qualität, die wird immer da zu finden sein, egal was für eine Schau da ist. Das wäre so ein bisschen mein Ziel. Und das muss man natürlich mit Marketing nachhalten und sagen, dieses Gefühl findet ihr davor, mit Sicherheit.
Für große Aufmerksamkeit sorgte, also sogar bundesweit, auch die Initiative Wiesbaden schafft die Wende, wobei es um die Rückgabe von Hans van Marius die Labung ging. Das war ja ein toller Einfall.
Ja, das war auch wieder so ein typischer Fall. Eine, ich würde fast sagen, witzige Idee bei einem vollkommen unwitzigen Thema. Es ging ja um ein Bild, was wir restituiert haben an eine jüdische Familie, das erstens dem Ursprungsbesitzer abgeluchst worden und zweitens der Ursprungsbesitzer auch noch im Konzentrationslager umgekommen ist. Das heißt, dieses Thema war überhaupt nicht vergnüglich und wir haben wollten zum einen sozusagen den ernsthaften Kern wahren, gleichzeitig aber eben Marketing machen. Und da war dieser Gedanke, wir drehen das Bild jetzt um und sagen, das ist jetzt so lange umgedreht und man kann es nicht sehen, bis wir verdammt nochmal das Geld beieinander haben und dann drehen wir es um und wir alle können es sehen. Und
um es zurückzugeben, aber beziehungsweise sie durften es kaufen, das Museum durfte es kaufen.
Genau, wir mussten 200.000 Euro aufbringen, ein Drittel davon wollten wir aus Public Fundraising herbekommen und da war der Gedanke naheliegend, ihr könnt das Bild erst sehen, wenn ihr es bezahlt habt. Und wir haben natürlich auch damit eine ethische Botschaft verbunden, nämlich wir, die Enkelgeneration, sollten vielleicht auch nochmal drüber nachdenken, ob wir da nicht noch eine Schuld gut zu machen haben. Und das sorgte eben tatsächlich für Interesse bis nach Israel und Amerika. Und ich denke, das hat auch, glaube ich, einen guten Teil geholfen, ein gewisses Bild von deutschen Museen gerade zu rücken.
Machen Sie das denn nach dem Erfolg dieses Falles? Machen Sie das öfter oder nutzt sich das auch ab?
Ich denke, das nutzt sich ab. Solche Sachen sollte man nicht ad infinitum wiederholen. Und wie gesagt, man sollte mit den lustigen Sachen vorsichtig umgehen. Also wir versuchen nach außen hin so ein bisschen den Eindruck zu vermitteln, dass wir einen gewissen Spaß mögen. Aber innen drin hört dann der Spaß auf, denn hier geht es um ernsthafte Dinge. Und diese Schwelle sollte man schon hochhalten.
Ja gut, das bringt mich genau nämlich zu meiner nächsten Frage, wie weit Marketing gehen darf. Im Amsterdamer Van Gogh Museum zum Beispiel zwinkert einem im Foyer ein überlebensgroßer Van Gogh zu und die Pfeife schmaucht. Und daneben ebenfalls oversized ein Bild der Sonnenblumen, in deren Mitte Augen angebracht sind. Ist es jetzt erlaubt oder werden hier aufs Empfindlichste die Geschmacksgrenzen verletzt?
Ich glaube, die Holländer haben einfach einen ganz anderen Humor als wir und ich glaube, ich könnte das sehr vergnüglich finden dort. Man muss das natürlich auch mit dem nötigen Drive machen. Das könnte im Deutschen Museum einfach deswegen daneben gehen, weil es nicht knallig genug ist. In Holland ist Werbung einfach vielleicht auch knalliger. Die Frage ist, ob das im Museum so rasend gut ist, wenn doch schon alle da sind und man im Museum nicht tatsächlich die Kunst sprechen lassen kann. Also ich würde vielleicht eher das Zwinkern vors Museum legen und sagen, kommt doch rein und schaut hier drin. Allerdings wäre natürlich das Versprechen, dass man jetzt auf lauter zwinkernde Van Goghs stößt. Das will man auch nicht. Also es ist immer schwierig, die Botschaft richtig zu verpacken, damit nicht hinterher Enttäuschung herrscht. Und jetzt sind wir wieder zurück bei unserem Slogan mit dem Staunen. Was wir natürlich möchten, ist, dass man im Inneren erstmal positiv staunt, also dass das besser ist als gedacht, dass es erstaunlich ist. Und das geschieht ja nur, wenn man draußen etwas sozusagen anklingen lässt, was innen voll oder mehr eingelöst wird.
Wir kommen mal zu den Unterstützern. Gerade rechtzeitig zu den Maifestspielen hat der Förderkreis der Maifestspiele der Kulturdezernentin einen Scheck über 150.000 Euro überreicht. Ist der Förderverein des Museums auch so spendenfreudig?
Also erstens ist er sehr stark gewachsen. Als ich kam, waren das, glaube ich, etwas über 600 Mitglieder. Jetzt sind wir bei, glaube ich, dem Doppelten mittlerweile. Also wir nähern uns der 1300er Schwelle und würden gerne 1500 werden. Das heißt, in den letzten 4 Jahren haben wir dank des Kuratoriums und des Vorstandes unglaublich viele Mitglieder gewonnen und damit natürlich erst einmal per se große Unterstützung. Und dann haben wir eine Museumsgala gegründet, die jeden Herbst stattfindet. Die ist natürlich im Schatten der großen Maifestspiele, was in Wiesbaden schon etabliert ist, als so eine Art herbstliches Gegenstück entstanden. Aber sie ist jetzt im dritten Jahr erfolgreich verlaufen. Und hier kommen wir immerhin auf 66.000 Euro Reinerlös, was von uns in der Regel dafür genutzt wird, eine wichtige Anschaffung zu tätigen. An dem Format arbeiten wir immer weiter, aber das sind im Jahr verlässliche 66.000 Euro, die uns sehr glücklich machen.
Immerhin. Und wie wichtig ist die Unterstützung des Kulturfonds Rhein-Main?
eminent. Das ist also eine der Erkenntnisse aus der Kampagne mit Wiesbaden schafft die Wende, war diese, es sind in Wiesbaden keine großen Unternehmen, die sich so sehr reinhängen wie die Banken in Frankfurt. Das heißt, wir hätten gegenüber Frankfurt einen gigantischen Nachteil, gäbe es nicht den Kulturfonds, der hier für ein bisschen Ausgleich sorgt. Und mein stetes Mantra ist ja schon so ein bisschen, dass Wiesbaden als Hauptstadt ja geradezu unkenntlich ist in Hessen. Das kann man liebenswert finden, wenn man dem Föderalismus zuneigt und Gießen und Kassel und Darmstadt und Wiesbaden über einen Kamm schert. Ich komme halt aus, ich habe gearbeitet in Städten, wo einfach keine Frage ist, was eine Hauptstadt ist. Und in Hessen ist immer so ein bisschen Wiesbaden so eine halbe Hauptstadt. Und da ist in meinen Augen schon was nachzuholen. Und der Kulturfonds hilft uns zumindest, ein Hauptstadtprogramm aufzustellen. Das könnten wir sonst, glaube ich, mit Sponsoring vergessen.
Also unverzichtbar. Mit anderen Worten.
Ja, wenn man das Programm, wenn man das Programm weltstädtisch haben will, dann ist es unverzichtbar.
Klare Botschaft. Ja. Ja. Wir machen gleich weiter mit unserem Gespräch. Jetzt aber vorher Musik. Noch ein anderes Großereignis steht uns in der Region bevor. Das Rheingau Musikfestival. Ende Juni fängt es an. Den diesjährigen Preis des Festivals erhält der Countertenor Andreas Scholl. Im August findet die Preisverleihung statt. Hier bei uns hören Sie jetzt Andreas Scholl mit Händels Ombra Mai Fu. Hier ist Radio Rheinwelle 92,5 mit der Blauen Stunde und dem Direktor des Museums Wiesbaden, Alexander Klar. Herr Klar, wir wüssten gern mal was über Sie persönlich. Wie ist Ihre kulturelle Sozialisation verlaufen? Haben Sie sich schon als Kind für Kunst interessiert? Haben Sie gemalt oder anderweitig sich künstlerisch betätigt?
Nee, komischerweise gar nicht. Also die Sozialisation war vielleicht in einem Punkt vorgeprägt. Ich bin in Griechenland groß geworden. Das heißt, man wird von seinen Eltern, also vom Alter 2 an, bin ich über alle verfügbaren archäologischen Stätten geschleift worden. Das habe ich als Kind als wunderbare Spielwiese empfunden. Das war auch noch in den 70er Jahren. Da war nichts abgesperrt. Da turnte man also in Olympia auf dem Gelände herum, wie es einem Spaß gemacht hat. Also ein relativ, sagen wir, organisches Hineingeraten in die Welt der Geschichte. Der Parthenon war regelmäßig Besuchsort, wenn wir Gäste hatten. Also da war dann so, entstand eine gefühlsmäßige Verbindung zu den kulturellen Relikten. Und das Zweite ist, meine Mutter ist Sopranistin. Das heißt, vor meiner Zimmertür wurde sehr viel Musik gemacht als Kleiner. Vor allem, weil ich sie meistens abends geprobt hat. Und ich bin also eingeschlafen zu recht lautem Musizieren. Mit Kunst hatte ich jetzt eigentlich nichts am Hut, das hat sich erst später ergeben.
Aber mit Musik?
Mit Musik. Also das ist so, dass ich quasi alle Musikgenres übersprungen habe, die ein Jugendlicher mitmacht und gleich bei der Klassik gelandet bin oder vielmehr bei der Romantik. Ich habe also irgendwie frühzeitig Franz Liszt für mich entdeckt und dann relativ schnell ausgeschlossen. Ich mag keine Renaissance, ich mag auch wenig Barock und nichts nach 1950. Und dann war für mich geklärt, was ich höre.
Haben Sie auch selbst ein Instrument gelernt?
Ja, ich habe angefangen mit Klavier, dann kam irgendwie eine tragische einjährige Beziehung zu einer Geige dazu und habe dann in der Schule das Cello angefangen und das entpuppte sich dann als das richtige Instrument, bei dem bin ich dann geblieben.
Und haben Sie gemalt und gezeichnet? Gebastelt?
Nee, irgendwie nicht. Also ich zeichne jetzt heute, um sozusagen Dinge mir zu merken oder bestimmte Kompositionsschemata mal sichtbar zu machen. Aber ich glaube nicht, dass ich ein guter Maler oder Zeichner bin und habe da auch wenig echte Ambitionen.
Aber irgendwann sind Sie dann zur Kunst gekommen. Und wann war das?
Während des Studiums und fast schon ein bisschen ex negativo, denn ich habe mich eigentlich eingeschrieben in Geschichte, hatte also als Hauptfach Geschichte, ich weiß nicht mehr, ich glaube Germanistik und klassische Archäologie. Und die Germanistik hat es mir schnell verleidet, ob der Kommilitonen. Und bei der Geschichte wurde mir das Gefühl stärker, vielleicht könnte ich Kunstgeschichte nebenher studieren. Das ist, glaube ich, eine ganz gute Hilfswissenschaft für die Geschichte. Und nach 2 Semestern stellte ich fest, Kunstgeschichte reizt mich mehr. Ich habe es dann umgedreht und endete dann mit einer Promotion in Geschichte. Geschichte als Nebenfach und christliche Archäologie als zweiten Nebenfach und das wäre aber, glaube ich, alles austauschbar. Also ich denke, ich mache auch Kunstgeschichte heute aus einem sehr geschichtlichen Impetus heraus.
Und Sie sind angefüttert, was die Kunst betrifft und Sie hat auch das Management gereizt.
Ja, also zum einen war es so, dass am Ende meines Studiums während des Magisters klar wurde, ich sollte schnell schauen, dass ich irgendwie einen Job finde, damit ich weiß, ob ich jemals in diesem Feld arbeiten kann. Und dann kam es so, dass die meisten Jobs in Museen der Moderne und Gegenwart waren und so landete ich dann in New York, wo ich hatte mich vorher nicht für Moderne und Gegenwart interessiert. Ich habe das dann gefaked und behauptet, ich bin da ganz toll drin und fing dann am Guggenheim Museum an und habe mich dann schnell eingearbeitet und bin dann quasi dabei geblieben. Und das mit dem Management, das lernt man, glaube ich, learning by doing. Man schaut mal, dass man sich ein wenig fortbildet und dann kommt man dahin, wiewohl in einem guten Museum natürlich ein Verwaltungsleiter oder eine Leiterin das Management übernehmen, denke ich, hat man aber dann doch so viel Überblick, dass man vernünftige Entscheidungen fällen kann.
Ihnen wird Tatendrang und Ideenreichtum nachgesagt. War das schon gut, gell? War das schon als Kind so? Ja, schön, wenn einem das nachgesagt wird, das ist ja nicht schlecht. War das schon als Kind so? Waren Sie da schon tatkräftig? Nein.
Also ich glaube,
hatten Sie Tatendrang
immer,
und ideenreich?
Das ist jetzt Tatendrang, das ist ein schwieriges Wort. Also ich bin schon immer ein Enthusiast gewesen. Ich kann mich für Dinge begeistern und wenn ich mich für etwas begeistere, kann ich, glaube ich, andere mitreißen. Ich bin auch schon immer relativ kreativ und ich versuche halt Energien, meine eigenen und die anderer so zu bündeln, dass da möglichst viel bei rauskommt. Und als nächstes, ich versuche halt Dinge, sag mal, geistig in eine Ordnung zu bringen, mit der man viel tun kann. Und vielleicht kommt es daher mit dem Tatendrang. Also ich sehe halt Möglichkeiten, ich sehe natürlich auch Limitationen, die übersehe ich dann gerne mal schon wieder gleich. Aber im Großen und Ganzen denke ich, das Interessanteste für jemanden in meiner Position ist, möglichst viele Mitstreiter zu finden und einer Idee so zum Durchbruch zu verhelfen, dass niemand sich aufhalten kann gegen sie. Und das ist vielleicht das Tatendrangigste an mir.
Ja, aber ideenreich würden Sie sich auch nennen?
Ja, also die Welt ist voller Möglichkeiten und das, glaube ich, das ist synonym mit ideenreich.
Ich habe noch ein anderes schönes Zitat. Die FAZ beschrieb Sie einmal als selbstbewusst und furchtlos. Wohin können Sie diese Eigenschaften in Ihrer Museumsarbeit bringen?
Ich weiß, Selbstbewusstsein ist, glaube ich, etwas, was mit Erfolg kommt. Wenn man als Kind irgendwie permanent auf die Schulter geklopft wird und man hat was toll gemacht, ist man ein Kind mit Selbstbewusstsein. Das sollte man vielleicht in Maßen halten bei Kindern, sonst drehen die durch. Aber Selbstbewusstsein kommt halt mit guten Erfahrungen, die man gemacht hat. Und ich habe keine schlechten Erfahrungen gemacht. Deswegen kann ich, glaube ich, sagen, ich bin in dem Maße selbstbewusst, dass mich noch niemand einen Kopf kürzer gemacht hat. Und furchtlos, ich glaube, ich sehe viele Dinge nicht. Oder auf der anderen Seite, ich versuche Dinge zu wagen, von denen ich schon immer das Gefühl habe, sie sind beherrschbar. Für andere wirkt es unbeherrschbarer. Und ich bin ein Freund von Chaos-Schach und gewinne dann auch hin und wieder mal. Manche Züge kann man nicht vorausplanen. Man sollte schauen, dass man so die groben Umrisse seines Planes kennt. Aber innerhalb dessen gibt es so viele Variationsmöglichkeiten, dass man vielleicht tatsächlich eine Spur von Angstlosigkeit braucht, um Dinge zu tun, weil wenn man, das ist das Gegenteil von Bedenkenträger, wenn man alles abwägt, dann ist meistens gefährlich, irgendwas zu tun. Wenn man nicht alles abwägt, übersieht man die ein oder andere Gefahr und es ist halt so ein schmaler Grat zwischen, was kann man mit welcher Form von Angstlosigkeit erreichen. Ich habe bis jetzt, glaube ich, noch nichts Schreckliches angerichtet und insofern bin ich noch furchtlos, ja.
Furchtlos auch, was Ihre Ziele betrifft, ja? Welches sind denn Ihre Ziele?
Oh Gott, das ist jetzt was anderes. Ich möchte eigentlich gerne Vergnügen haben am Sein und meine Ziele sind jetzt sehr, ich habe zwei kleine Kinder.
Ich meine jetzt in Ihrer Arbeit, sonst wäre es zu umfassend.
Eben, das ist ein globales
und vielleicht
Thema.
Auch und vielleicht global und vielleicht auch zu persönlich. Wir bleiben hier mal beim Museum. Welche Ziele haben Sie mit Ihrer Arbeit?
Auch ein Spitzenmuseum in Deutschland und Europa heranzuzüchten, das ist, glaube ich, nicht vollkommen aus der Welt. Das Museum Wiesbaden steht sehr gut da. Mein Vorgänger hat das schon sehr, sehr weit nach vorne gebracht. Und ich denke, jeder vernünftige fünfte Direktor dieses Hauses ist gerade mal so, das gibt noch so gar nicht viele Vorgänger, sollte im Endeffekt das Vorhaben, was ich vorhabe, nämlich hier ein veritables Hauptstadtmuseum herauszumachen. Natürlich ist Wiesbaden ein schlechtes Pflaster manchmal für solche Dinge, weil die Ambitionen der Stadt nicht immer wirken, als ob sie sich über Grenzen hinwegsetzen wollten. Auf der anderen Seite, ich glaube, es wird sich dahin entwickeln. Also insofern schwimme ich gerade nicht gegen den Strom, wenn ich sage, ein Ziel wäre, das Museum unter die Top, was weiß ich was, 25 in Deutschland, kriegt man bestimmt hin.
Oh toll. Ich habe gerade vor kurzem gelesen, dass es ungefähr 7000 Museen in Deutschland gibt. Davon sind circa 10% Kunstmuseen, das wären immer noch 700, aber also das ist ein ehrgeiziges Ziel. Da drücken wir mal die Daumen.
ja, also kommt natürlich auch ein bisschen Definitionsmacht an. Ich messe mich an Stuttgart, München, Düsseldorf, Köln ist nicht mal Landeshauptstadt. Ja. Es sind halt die anderen Landeshauptstädte, wo man sich als Wiesbadener Politiker oder als hessischer Politiker von mir gefallen lassen muss, dass ich sage, warum sind wir nicht so gut wie Stuttgart, warum nicht so gut wie München und warum verdammt nochmal nicht so gut wie Düsseldorf. Düsseldorf ist vergleichbar, relativ jung, überschaubar große Sammlung, hat nach dem Krieg fantastisch aufgeholt. In Hessen ist dergleichen nicht geschehen und das wundert mich und da wundere ich mich halt jetzt zunehmend laut.
Mir gefällt auch der Spruch gut, think big.
Ja,
das ist doch prima.
Angemessen der Zeit, oder?
Und noch ein berühmter Musiker gastiert in diesem Monat in unserer Stadt, und zwar im Schlachthof am 17. Mai. Es ist der Geiger Nigel Kennedy. Hören Sie jetzt und hier Melody in the Wind. Hier ist Radio Rheinwelle 92,5 mit der Blauen Stunde. Und wir müssen unserem Gast Alexander Klar jetzt eine ganz schwierige Frage stellen. Aber vorher wollte ich noch sagen, zu Nigel Kennedy, am 17. Mai im Schlachthof wird die Musik nicht ganz so lieblich sein. Nigel Kennedy tritt auf mit seinem Hendrix-Projekt. Das nur zur Information. Also Herr Klar, jetzt die schwierige Frage. Die Kulturdezernentin Rosalore Scholz pflegt zu sagen, Kultur sei die Seele einer Stadt. Wie erscheint Ihnen denn Wiesbadens Seelenzustand?
Ui, ja, mit der Frage habe ich jetzt gerade nicht gerechnet.
Schwierige Frage.
Also unter der Scholz'schen Prämisse ist natürlich, hat die Seele, glaube ich, eine kleine Wunde davongetragen, wenn man das Stadtmuseum als Thematik verfolgt hat. Auf der anderen Seite, glaube ich, ist Wiesbaden doch ein bisschen mehr als dieses. Und jetzt unabhängig von der bezahlten Kultur und der institutionellen Kultur, Kultur ist ja ein sehr weiter Begriff. Und ich denke, also Wiesbaden ist definitiv vor allem eine Kulturstadt, auch wenn sich die Entscheidungsträger nicht immer danach verhalten. Man kann das ein bisschen ausschließen. Wiesbaden ist keine Industriestadt, würde ich sagen. Da wird mir niemand widersprechen. Das viel postulierte, die Möglichkeit, dass Wiesbaden eine Sportstadt ist, die finde ich auch immer recht lustig. Ich weiß nicht, ob man das an Erstliga, Bundesliga, Fußball messen soll oder nicht, aber Sportstadt Wiesbaden, naja, geht so. Also am Ende ist man dann doch, glaube ich, bei Kultur, weil es ist ein prägendes Element. Die Stadt ist eine ganz junge Stadt, keine 200 Jahre alt, wenn man so will. Also unabhängig der Matthiaker ist, glaube ich, das Stadtbild, wie es heute ist, glasklar des 19. Jahrhunderts. Und die Kultur, ja auch die Festkultur, in der Wiesbaden so gern badet, ist eine Kultur. Und dass man hier gerne Bambi und Ball des Sports hat, ist ein Ausdruck von Kultur. Insofern ist das schon die Seele und ich glaube auch ganz offen, so wie Wiesbaden ist und unverstellt.
Sie haben Wiesbaden mal ein Identitätsproblem bescheinigt und gemeint, Wiesbaden verkaufe sich unter Wert.
Das hat, glaube ich, ein bisschen mit dem Kontext Hauptstadt zu tun. Die Frage ist halt, wie sehr man in Wiesbaden stehen kann und wenn es um die wichtigen Dinge geht, mit einer großen Geste nach Frankfurt zeigen kann, sagen, da ist doch alles. Also natürlich ist Wiesbaden nicht so groß und keine Metropole, aber Wiesbaden ist zuallererst mal ein Ort, der etwas darstellen sollte. Es ist nun mal ein Wettbewerb der Städte da und hier sind sehr viele Städte im Rhein-Main-Gebiet und Wiesbaden hat, glaube ich, tatsächlich so ein bisschen, man spürt immer ein leichtes Lächeln im Angesicht des Gegenüber, wenn man erzählt, dass man aus Wiesbaden kommt. Also entweder sein enthusiastisches Wiesbaden finde ich fantastisch schön und ich bin da immer so gerne oder aber eher Wiesbaden. Und ich denke, mein Ehrgeiz als Politiker wäre doch zu versuchen, an dem etwas zu tun. Nicht, dass mir das Image einer Stadt über allem wäre, aber ich glaube schon, Wiesbaden ist eine sehr interessante Stadt und es wird eigentlich immer zu selbstgefällig auf die paar Parameter gesehen, die das Bild falsch verändern. Also ich lebe in der Westendstraße, das ist die Fortsetzung der Wellritzstraße. Ich fahre jeden Morgen mit einem großen Vergnügen durch beide Straßen durch und denke mir, wenn irgendjemand am anderen Hang von Wiesbaden diese Teile öfter besuchen würde, wäre erstaunt, wie quirlig, wie mainzerisch diese Stadt ist an manchen Stellen.
Also, Sie trauen sich ja was, Herr Klar.
Naja, es ist, ich meine, der OB, der jetzige, arbeitet das ja auch so ein bisschen heraus. Also Wiesbaden ist doch ein etwas vielgestaltigerer Ort. Das Problem ist natürlich, es wird immer herausgearbeitet, das, was in meinen Augen so ein bisschen so ein Faderschein ist. Stichwort Bambi, Ball des Sports. Also die Frage ist, will man als Stadt sich über derartige Festivitäten identifizieren oder möchte man dran arbeiten und etwas sein? Und ich glaube, da gibt es noch Potenzial in Wiesbaden.
Hand aufs Herz, haben Sie manchmal den Eindruck, Sie wären hier in Krähwinkel?
Nee, habe ich nicht. Also Wiesbaden hat glaube ich, an den Klang. Das ist, Krähwinkel hat auch einen Klang, klar. Aber ich denke schon, also jetzt, ich weiß nicht, ich bin natürlich Kulturlobby. Das heißt, ich sehe das immer so ein bisschen aus der Perspektive der Kunst und Kultur. Da ist schnell festgestellt, hier ist ein Weltspitzenstarttheater, mittlerweile auch mit einem Intendanten, der Weltniveau hat. Wiesbaden hat, glaube ich, im Rhein-Main-Gebiet einen guten Klang. Und also jetzt diese etwas traurige Geschichte des Stadtmuseums, das ist eine Geschichte in sich selber, die könnte ich auch nochmal herleiten. Aber das sind alles Dinge, die sind eigentlich besser als Krähwinkel und insofern würde ich das verneinen.
Ich will gerade nochmal zurückkommen auf die Kulturpolitik. Sie haben im Zusammenhang mit dem Stadtmuseum ein geringes kreatives Potenzial der zuständigen Politik konstatiert.
Ja, also wenn mir ein Politiker mit einem Hinweis darauf, wie groß die Limitationen, keine Ahnung, Sozialausgaben der Stadt, sagt, Kultur sei nicht möglich, dann könnte ich weinen, weil die Limitation hat jeder. Die hatte auch François Mitterrand, weil er da. Und dann guck mal hin, die wichtigsten Dinge entstehen natürlich in einem Zeitpunkt, wo sie möglicherweise unerwartet sind. Und die Akropolis, das mag sein, dass die gebaut wurde mit gewonnenen Kriegen gegen arme Drittstaaten in Griechenland. Und trotzdem ist es so, dieses Projekt war viel zu groß für die Stadt. Und da steht sie heute. Man sollte sich als Stadt hin und wieder mal was vornehmen, was einem viel zu groß ist. Die halbe Welt, oder nein, Deutschland schaut mit Häme auf Hamburgs Elbphilharmonie. Die wird irgendwann da mal stehen und kein Mensch wird danach krähen, wie viele Milliarden, die daneben gelegen sind. Das ist vollkommen wurscht. Wenn das Ding abgeschlossen ist, ist es wurscht. Und diese jetzige Angst der Politik, man könnte sich an irgendwelchen zu großen Projekten verbeißen, die ist halt, ja, dann ist man halt einfach nur Mittelmaß, wenn man auch nur mittelmäßige Projekte auf den Weg bringen möchte. Und das ist das, was ich schon, da ärgere ich mich. Also ich meine, man kann ja auf die Schnauze fallen, aber dann mit Stil und mit Gewalt und auf die Schnauze fallen bei einem halben Anlauf, den man nicht beenden möchte, das ist halt irgendwie ein bisschen kläglich.
Die interessante Frage ist ja auch, wie bekommt man denn Kulturpolitiker zu einer anderen Ansicht? Wie kann man sie denn schulen? Was kann man denn da machen? Haben Sie da eine Idee, eine Vorstellung? Ideenreichtum, Herr Klar.
Ja, die Zeit ist natürlich nicht danach, weil die Bekenntnis zum Bildungsbürgertum ist jetzt gerade nicht en vogue. Das Problem ist natürlich auch ein Mangel an Tradition in Wiesbaden. Also ich habe jetzt gerade mal mit einem gewissen Interesse die Geschichte meines Hauses studiert und ich denke, die Tatsache, dass die Stadt das Museum Wiesbaden 1971 an das Land verhökert hat für eine symbolische Mark damals, hat natürlich die nächsten Generationen an Kulturpolitikern geprägt, nämlich ist weg, muss man nicht mehr bezahlen, ist ein Posten, den man nicht braucht. Dieses braucht man nicht, da muss erst wieder ein ganz großes Desiderat her. Und natürlich in einer Zeit, in der die Politik darauf schaut, dass innerhalb ihres Wahlrhythmus man möglichst viele Leute für seine Projekte gewinnt, da kann man sich an solche Projekte nicht trauen. Aber es ist natürlich widersinnig zu glauben, dass man per öffentliche Akklamation ein Kunstmuseum baut oder ein Geschichtsmuseum. Das wird niemand tun. Das muss man per se und mit der Macht seiner Überzeugungskraft als Politiker tun. Und ich denke, da ist einfach noch kein Kulturpolitiker in Wiesbaden so aufgetreten. Und da warten wir mal noch drauf.
Klingt nicht richtig optimistisch.
Och, das kann sich schnell ändern. Wahlen sind flink und bringen flink neue Dinge herbei. Da bin ich sehr optimistisch. Und ich glaube, der Druck ist schon sehr hoch. Also der Schmerz über dieses nicht gebaute Museum, der hält ja in so einem etwas betäubten Schweigen an. Das Thema ist ja nicht vom Tisch deswegen.
Das lassen wir jetzt mal auf uns wirken und machen eine kurze Pause mit Musik, die zugleich ein Hinweis auf eine Veranstaltung am 30. Mai in der Reduit in Mainz-Kastel ist. Dann veranstaltet nämlich dort die Sinti-Union Hessen das erste internationale Musik- und Kulturfestival der Sinti und Roma. Zu hören ist Sinti, Swing, Flamenco und klassische Zigeunermusik. Und wir hören jetzt einen Titel des legendären Sinto Django Reinhardt, Nuage. Alexander Klar, Direktor des Museums Wiesbaden, hat sich immer wieder in der örtlichen Presse zu heißen Themen zu Wort gemeldet. Zum Beispiel Rhein-Main-Hallen, Radwege und Stadtmuseum, das wissen wir ja. Und Sie waren so, Herr Klar, die Stimme der Vernunft, kann man das so sagen?
Das weiß ich nicht. Manchmal bin ich hier recht unvernünftig. Also ich versuche, Common Sense mag ich gerne. Also ob das jetzt die Vernunft ist oder also das, was man vernünftigerweise als Vernunft annimmt. Aber es gibt viele Sorten von Vernunft, insofern schwierig. Da könnte mir ein hart eingesottener Kulturgegner sagen, Kultur ist per se nicht vernünftig, kostet Geld und bringt niemandem was. Also Stimme der Vernunft, schwierig.
Ich wollte Sie gerade nach Ihren Mitstreitern fragen. Also wen ich gehört habe, es gab immer viele Resonanz auf ihre Artikel, die sie geschrieben haben. Gut, dass er das mal gesagt hat. Er hat es wieder mal auf den Punkt gebracht, der Herr Klar. Also fühlen Sie sich da alleine oder gibt es Mitstreiter?
Nein, es gibt ganz viele Mitstreiter. Man muss dazu sagen, ich habe eine sehr privilegierte Position. Ich bin Land. Das heißt, ich kann zur Stadt sehr viel sagen, ohne dass irgendwelche Folgen hat, außer dass die Stadt mir vielleicht ihre Liebe entzieht. Und ich denke, die Stadt sieht, dass ich ja konstruktiv hier auftrete und nicht destruktiv.
Die Stadt könnte aber Ihnen ihre Liebe entziehen, indem sie austritt aus dem Kulturfonds Rhein-Main.
Naja, da habe ich ja laut und deutlich protestiert. Wenn die Stadt das tut, dann haut sie sich in meinen Augen selber auf den Daumen. Also, dass mir dann die Möglichkeiten für große Ausstellungen entgehen, das ist mein eigenes Problem. Dass aber die Stadt dann deutlich zurückfällt, das sollte wahrscheinlich auch die Stadt selber erkannt haben. Es ist ja auch so, dass man recht schnell mitbekommt, ob etwas ernsthaft weiter betrieben wird oder nicht. Und ich weiß nicht, ob das mit dem Kulturfonds wirklich ernsthaft weiter betrieben wird. Also der Ausstieg.
Der Ausstieg, ja. Sonst würden wir uns doch glatt Krähwinkel wieder mehr annähern. Das muss man doch
also
so sagen.
Also die Argumentation, die ich gehört habe, die Stadt alimentiere doch dann schlicht und einfach eine Landesinstitution, die hat mich erst so richtig wütend gemacht, weil das Museum Wiesbaden wird mit 4,2 Millionen vom Land bespielt zum Besten dieser Stadt. Denn ich meine, die allermeisten Menschen verbinden mit Museum Wiesbaden irgendwas Städtisches. Das ist ja das Problem, was mein Ministerium hat, dass wir viel zu sehr nach Stadt klingen und viel zu wenig nach Land, obwohl wir derartig viel da reintun. Ich argumentiere immer damit, dass wir ein guter Brand sind und als solcher gut eingeführt. Man weiß genau, wo das Museum Wiesbaden liegt. Würden wir uns umbenennen in Landesmuseum, dann wären wir in Konkurrenz zu unserem eigenen Schwesterhaus in Darmstadt, das den Begriff Landesmuseum für Hessen hochhält. Und ist aber trotzdem so, dass ich deutlich argumentieren muss, die Stadt muss uns helfen, hier einen bestimmten Stand zu haben. Und da, denke ich, ist dieses Argument, dass wir alimentiert werden mit Geldern, die Stadt einzahlt, total hirnrissig. Denn zu 100% geschieht das, was wir tun, in der Stadt und für die Stadt.
Wie kann man denn Wiesbaden voranbringen? Das ist auch so eine schwierige Frage.
Also ich denke, in der Analyse ist eins auffällig, Wiesbaden hat einen großen Vorteil darin, dass es gar nicht so groß ist. Ich denke, Stuttgart herumzuführen zu was anderem oder München ist deutlich schwieriger und dort ist auch nicht alles Gold, was glänzt. Ich denke, in Wiesbaden kann man einfach sehr schnell sehr sichtbare Dinge tun. Und es ist ja nicht so, dass Wiesbaden permanent schlecht oder schlecht gemanagte Unternehmungen macht. Die Rhein-Main-Heide läuft wirklich wie am Schnürchen und hat ein positives Image und da wird was Tolles bei rauskommen. Und solchermaßen befeuert wird sich die Stadt vielleicht auch wieder an andere Projekte herantrauen. Und das Tolle ist, man sieht halt sehr schnell, was hier passiert. Wenn man sich überlegt, wie man mit wenigen überschaubaren Projekten viel erreichen kann, dann sollte es eigentlich ein Ansporn sein für den ein oder anderen ehrgeizigen Politiker. Natürlich muss man seine Sozialausgaben irgendwie bestreiten und am Ende bleibt nicht mehr viel über, aber hier ist ein bisschen Kreativität vielleicht gar nicht so schlecht, denn man überlegt sich ja auch schnell, was Kultur als harte Standortfaktoren mit sich bringt und da ist schon einiges da, da fügt man noch 2 oder 3 Glanzpunkte hinzu und auf einmal ist Wiesbaden an einem ganz anderen Punkt und ich bin Kulturlobby, aber ich glaube, mit der Kultur kommt man mit verhältnismäßig geringeren Mitteln viel, viel weiter in der Wahrnehmung und im Image der Stadt, das dann wieder sich in harter Münze auszahlt, als in jeder anderen Unternehmung. Also ich glaube, Industrie anzusiedeln kostet mehr Geld, als der Kultur ein paar Akzente aufzusetzen.
Es wird überall gespart, dem Kulturetat wird es auch an den Kragen gehen und die kleinen Kulturinitiativen haben Angst, dass sie darunter leiden. Würde das der Stadt nachhaltig schaden?
Also ich bin keine kleine Kulturinitiative und alles, was ich sage, wird wahrscheinlich sofort zu meinem Nachteil ausgelegt. Aber ich glaube, das Wesen einer kleinen Kulturinitiative ist, dass sie beweglich, initiativ ist, dass sie bestimmte Dinge geschickter, schneller und anders machen kann als andere. Oftmals sind es ganz kleine Summen, die so einer Initiative den Garaus ausmachen oder auch nicht. Auf der anderen Seite, die sind oftmals gegründet worden aus Lust an etwas und hoffentlich mache ich jetzt nichts Böses. Manchmal ist ein reinigendes Gewitter nichts Schlechtes, denn vielleicht gibt es zu viele parallele Initiativen. Also ich sehe wahnsinnig gern bestimmte Dinge nebeneinander, aber manche sind in Wiesbaden in Doppelungen und Dreifachungen da und dann ist halt die Frage, alimentiert man da nicht sich gegenseitig machende Konkurrenz? Auf der anderen Seite, ich möchte auch kein Politiker sein, der irgendjemand was wegnimmt. Insofern ist eine schwierige Entscheidung, aber das ist vielleicht genau das, was man als Politiker muss. Man muss sagen, hier mache ich dem Ganzen vielleicht mal bösartigen Gar aus und hier stärke ich etwas. Und man muss halt schauen, dass das Plus und das Minus zu einem besseren Ergebnis führen, als das verzweifelte Kappen an den oberen Enden, das auch wehtut oder vielleicht sogar schmerzhafter ist als ein paar radikale Dinge.
Das werden wir dann auf Wiedervorlage nehmen und uns in absehbarer Zeit oder irgendwann wieder darüber unterhalten, wie sich die Dinge entwickelt haben. Damit sind wir am Ende dieser Sendung. Herr Klar, ich danke Ihnen ganz herzlich fürs Kommen.
War mir eine Freude.
Am Mikrofon war Jutta Schostak und ich verabschiede mich mit einem Gruß an den früheren Kantor der Markkirche, Hans-Uwe Hielscher. Seit vielen Jahren erfreut er mit seiner Orgel zur Markzeit immer samstags eine große Fangemeinde. Man darf Hielscher getrost zu den Größen des Wiesbadener Kulturlebens zählen. Vor kurzem ist er 70 Jahre alt geworden und wir wünschen ihm und uns noch viele, um nicht zu sagen sehr viele Konzerte. Hier ein Titel aus seiner CD »Fränkische Weintänze«, Gewürztraminer.